Das ist der Podcast «Auf dem Weg als Anwältin», eine Folge in der Reihe «StPO – Artikel für Artikel». Thema heute ist der Graubereich, der entstehen kann zwischen dem Umstand, dass man als Verteidiger, als Verteidigerin den Klient, Klientin bestmöglich verteidigen sollte und dann durch Strafgesetzbuch verbotene Verhaltensweisen. Wir hangen uns durch die entsprechenden Bestimmungen im StGB und besprechen die Fragen, wie zum Beispiel, darf man als Verteidiger, Verteidigerin die Staatsanwaltschaft bewusst anlügen, beispielsweise über den Aufenthaltsort vom Klient, darf andererseits aber auch die Staatsanwaltschaft einem diesbezüglich falsche Angaben machen. Ein weiteres Thema, das viel von uns betrifft, ist dann die Aufbewahrung von Originaldokumenten in der Kanzlei. Am besten, wir springen gerade direkt in den Podcast.
Du Gregi, wir haben ja jetzt Verteidigung abgehandelt in der StPO. Ja, ein paar Mal sind wir zu reden gekommen auf Grenze und Wahrung von diesen Parteiinteressen durch die Verteidigung. Und zum Beispiel über Geldwäscherei haben wir ja mal kurz angesprochen. Wenn wir heute im Rahmen von diesem Podcast kurz die möglichen Delikte durchgehen?
Ja, ich denke, das bietet sich an, dass wir da kurz einen Zwischenhalt machen und schauen, in welchem Rahmen sich eine Verteidigung darf aufhalten, in welchem Rahmen also die Verteidigung darf agieren. Ich meine, das ist ein Thema, wo dich, mich und unsere Kolleginnen und Kollegen eigentlich fast tagtäglich damit konfrontiert sind.
Ich meine, es ist einfach materielles Strafrecht, aber es hängt ja eng dann mit dem prozessualen Recht zusammen.
Extrem eng sogar, ja.
Gut, vielleicht einmal kommen wir gerade zu den Rechtspflegedelikten, also beispielsweise Beeinflussung von Verfahrensbeteiligten, wie Mitbeschuldigten oder Zeugen. Also zum Beispiel Anstiftung zum falschen Zeugnis nach Artikel 307 StGB.
Ja, also ich denke, man muss schon ein bisschen unterscheiden. Natürlich, wenn man jetzt im Vorfeld wird bestimmte potenzielle Zeuginnen und Zeugen kontaktieren, was man ja grundsätzlich darf, natürlich einfach unter sehr strengen Regeln, ist es heikel, wenn man einer Zeugin und Zeugen sagt, hey, sag doch das, das und das, obwohl man weiß, das stimmt nicht.
Dann hat, das man geht das, nicht, ja.
Dann hat man das Problem. Aber wenn man natürlich im Rahmen von einer Zeugeneinvernahme merkt, der Zeuge oder die Zeugin erzählt kompletten Quatsch, der Quatsch aber zum Vorteil von der Klientin oder dem Klient ist, dürfen mit Ergänzungsfragen sicher weiter darauf hinwirken, dass die günstige Sachdarstellung sich weiter verfestigt. Wenn man vorher initial keinen Einfluss genommen hat auf eine falsche Aussage. Oder wie siehst du das?
Ja, das glaube ich auch. Zumal man ja selber ist ja nicht dabei gewesen meistens. Also man hat ja keine Ahnung, ist das wirklich die Sachverhaltsversion, die einem der Klient erzählt hat. Das ist ja auch nicht per se richtig oder falsch. Da sind wir auch immer nur in Wahrscheinlichkeiten verhaftet. Entweder erinnert er sich falsch, hat ein Wunschdenken oder er lügt uns an.
Genau, also da haben wir eigentlich Einigkeit, oder? Anstiftung falsches Zeugnis geht nicht.
Also ich würde mal sagen, man darf auf einen Zeugen einwirken, wenn man davon ausgeht, die Aussage wäre entlastend für den Klient, dann darf man auf den Zeugen einwirken im Sinn, bitte mach Aussagen.
Genau.
Ohne inhaltlich in Welle auf irgendetwas festzulegen.
Genau, das ist ja vor allem eigentlich bei der ganzen Protokollierung, die man muss machen, wenn man Zeugen außerhalb vom Prozess kontaktiert, ist ja genau das ein Wesentliches. Darum hat man ja eine Zeugin oder einen Zeugen selber dabei bei so einem Gespräch, um sich da können schützen, dass nicht im Nachhinein der Vorwurf ist, man hat ihm etwas eingeflüstert.
Ja, und also ich poche vehement auf das, weil ich habe mal den Umstand gehabt, dass dann eine mitbeschuldigte Person behauptet hat, ich hätte sie genötigt.
Mhm. Ich versuche das in erster Kontaktaufnahme auch schriftlich zu machen mit einem E-Mail oder einem Schreiben, wo man es relativ nüchtern sagt, mit Interesse an einer Kontaktaufnahme. In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, ich sage in keiner Art und Weise verpflichtet, mit mir Kontakt aufzunehmen. Falls eine Kontaktaufnahme unterbleibt, würde ich nicht mehr weiter versuchen, sie zu kontaktieren.
Ja, das ist auch das Bundesgericht, wo das vorgeht, so skizziert.
Das Playbook muss man einhalten.
Ja, ja. Also die Rechtsprechung sollte man unbedingt kennen, wenn man als Strafverteidigerin oder Strafverteidiger anfängt.
Genau.
Dann eben sind wir eigentlich auch schon im Thema Nötigung, Drohung. Ist klar, dass das auf keinen Fall geht.
Ja, also einfach so Drohung natürlich sicher nicht. Nötigung ist natürlich auch wieder ein grosser Graubereich, der sich auftut. Also, wo ist es nötigend, wo ist es nicht nötigend? Ich meine, ein Drohen mit einer Strafanzeige habe ich im richtigen Sachzusammenhang, muss es eine zwingende Nötigung sein. Jetzt mit Einflussnahme auf das Beweisergebnis, wie siehst du die Nötigung, was siehst du jetzt für einen Anwendungsbereich? Also, wenn du aussagst, dann?
Ja, genau.
Oder wenn du aussagst, dann? Oder wenn das und das sagst, dann musst du aufpassen.
Also einfach sie wirkt aufs Verhalten, in welche Richtung auch immer.
Genau, es gibt ja, ich denke jetzt nur daran, es gibt ja oft den Fall, dass ein Teil von der Verteidigungsstrategie auch eine Gegenanzeige ist. Aber die machst du natürlich in der Regel, die machst du natürlich ohne das Vorgespräch. Wenn du eine Strafanzeige hast, machst du einfach selber eine Gegenanzeige. Punkt.
Ja, es darf auch nicht einfach eine unsachliche Anknüpfung sein. Und es hängt ja dann auch noch davon ab, ist der Strafantrag, den du selber stellst, oder die Strafanzeige, ist das einfach ein Verteidigungsmittel, wo irgendwie der Haar herbeizogen ist? Oder hat das auch einen realen Hintergrund?
Gut, das weisst du natürlich selber auch nicht. Verlass dich ja auf die Instruktionen von den Klienten und vom Klienten.
Ja, das stimmt. Aber man hat ja doch immer gewisse Anhaltspunkte.
Ja, ich denke aber auch, Nötig und Drohung ist in der Regel, kann man relativ klar unterscheiden, oder? Kann man relativ klar erkennen, wo die rote Linie ist, denke
ich. Ja, finde ich auch. Also ich habe das auch noch nie erlebt.
Ja, habe ich auch noch nie erlebt. Ja, was gibt es denn weiter?
Wie findest du den Bereich von der Nötigung, wenn man zum Beispiel der Klient in Hungerstreik tritt und durch das Behörden, die zu einem Verhalten bestimmen?
Ja, ich glaube, du nimmst jetzt da Bezug auf den Aufsatz Wohlers, oder? Dort ist das Gebäude drin gewesen. Oder im anderen, wo wir vorhin mal angeschaut haben. Gesagt worden ist, du hast nur nachplappern, was gesagt worden ist, dass wenn man sich zum Sprachrohr macht, dann von der Klientin oder dem Klienten, der im Hungerstreik ist, könnte es heikel sein. Wobei sich mir das noch nicht ganz erschlossen hat. Also, man ist ja immer Sprachrohr, Klienten und Klienten.
Also, es sei denn strafbare Gehilfschaft zu einer Nötigung, ja. Und lässt sich nicht durch die Pflicht von der Vertretung von der Parteiinteressen rechtfertigen. Das ist ein BG, ein 106er.
Ja, also, ich weiss nicht, ob das heute noch gleich entschieden wird werden. Es kommt auch darauf an, natürlich, in welcher Art und Weise man das wird medial begleiten, als Verteidigerin oder als Verteidiger, oder?
Ja, und nicht nur medial, auch gegenüber den Behörden.
Ja,
also, ich meine, ja.
Wenn man sagt, schauen Sie, mein Klient hat aus diesen und diesen und diesen Gründen in Hungerstreik getreten, das ist zumindest für mich subjektiv nachvollziehbar, was er da macht. Ja,
das sind
seine Forderungen, dann bist du ja nur, also don't shoot the messenger, oder? Dann bist du
ja
nur
eine
Übersetzungshilfe. Oder?
Ja, ich glaube, das Problem ist dann, wenn du sagst, wenn er ihn nicht sofort freilöhnt,
wird er weiter hungern.
Ja.
Oder so. Ja, das ist wieder heim.
Aber das ist auch wie bei einer Strafanzeige. Der Ton macht Musik.
Mhm.
Begünstigung.
Ja, ich denke, das ist fast das weiteste Feld, oder? Wo das,
ja.
Das könnte man natürlich lange diskutieren darüber. Also, ob man das jetzt heute machen oder ob man da vielleicht mal eine eigene Folge dazu machen.
Eben, das ist der Aufsatz Wohler, den du angesprochen hast.
Ja, der hat mir, das ist für mich ein Augenöffner gewesen. Super gewesen. Und nicht ein Augenöffner, eine schöne Zusammenfassung von den wichtigsten Punkten. Für mich natürlich immer mit den Verteidigerbrüllen gesehen. Nachvollziehbare Schlussfolgerungen. Mhm. Ja, vielleicht können wir es ganz kurz anschauen. Er würde sagen, ich unterscheide Handlungen, die vom Verteidigungszweck oder vom Umfang vom Verteidigungsmandat nicht deckt sind und solche, die vom Verteidigungsmandat deckt sind. Bei den nicht deckten sagt er zum Beispiel, das Zerstören von Beweismitteln ist ein Problem. Natürlich ein Anstiften zum falschen Zeugnis ist ein Problem. Ein falscher Aufenthaltsort sagen vom Klient, aktiv einen falschen Aufenthaltsort nennen von der Klientin oder vom Klient gegenüber der Behörde, kann heikel sein.
Du, ja, gerade eine Frage in diesem Zusammenhang. Ich habe erlebt, dass ich einmal einer Staatsanwältin angerufen habe und wollte wissen, ist der Klient international ausgeschrieben. Und dann sagt sie mir nicht, das kann ich Ihnen nicht beantworten aus ermittlungstaktischen Gründen, sondern sie sagt mir, nein, er ist nicht ausgeschrieben. Und nachher hat sich ergeben, dass er gleich ausgeschrieben war. Das ist ja quasi wie Kehrseite, oder? Also wir dürfen nicht sagen, er ist in den Bahamas, wenn wir wissen, er ist in Italien. Aber die Staatsanwaltschaft darf mir sagen, nein, er ist nicht ausgeschrieben, um ihn quasi die Falle laufen lassen.
Ja, darf sie das sagen?
Ja, was soll sie? Tangiert Fairness,
ja. Gut, also ich begreife mit der Staatsanwältin und Staatsanwalt schon. Wir bringen sie mit zur Frage, das haben wir bei anderen Stellen auch schon diskutiert, wir bringen sie bis zu einem gewissen Grad auch in Verlegenheit.
Gut, aber dann sollte sie sagen, sie, dass eben, ich will mit Ihnen aus den ermittlungstaktischen Gründen darüber nicht reden.
Nicht
aber
einmal so, ich rede mit Ihnen über so Sachen nicht. Punkt.
Genau, aber sicher nicht aktiv lügen. Also ich bin ja dann nicht so naiv und habe den Klienten in die Falle laufen lassen. Und ich habe ihm gesagt, schauen Sie, die Staatsanwältin sagt, sie sind nicht ausgeschrieben. Ich persönlich kann mir es fast nicht vorstellen. Bitte bleiben Sie vorsichtig.
In dem Zusammenhang noch, und nicht in dem Zusammenhang, im Zusammenhang mit der Begünstigung, was auch im Wohlersaufsatz angesprochen worden ist, ist das Verwahren von Originaldokumenten, von zumindest möglicherweise beweisrelevanten Originaldokumenten in der Anwaltskanzlei.
Machst du das?
Habe ich noch nie gemacht.
Kommt mir gar nicht in den Sinn.
Natürlich brauche ich es und dann scanne ich es und dann gebe ich das Original aber immer wieder zurück.
Das ist eine Folge von meinem digitalen Büro. Ich hasse Papier.
Ja.
Dann bringe ich es mir in Ordnung. Ich scanne es sofort und drücke es wieder in die Hand.
Genau. Es darf jedenfalls nicht an einer Verteidigungstaktik dienen, präventiv Originaldokumente in die Kanzlei zu bringen, damit es den Schutz vom Anwaltsgeheimnis geniesst.
Ja, ja.
In dem so indirekt das Zurückhalten oder das Unterdrücken von Beweismitteln.
Ja, und ein anderes Feld sind dann auch Urkundenfälschungen.
Genau, ja. Urkundenfälschungen, beziehungsweise das Einbringen von gefälschten Urkunden im Prozess oder von möglicherweise gefälschten Urkunden im Prozess. Das hätte ja, klar, dass ein Urkundenlicht sie unter Begünstigungstatbestand was tangieren.
Ja, ich habe den Fall einmal gehabt, dass ein Klient ganz spät in der Strafuntersuchung auf einmal gekommen ist mit einem perfekten Beweismittel, wo soll seine Unschuld beweisen, einem Vertrag. Und ich hatte dann da schwere Zweifel gehabt. Ich habe massiv davon abgeraten, das einzureichen. Und dann hat er einen anderen Anwalt mandatiert, der das eingereicht hat.
Dann hat der Wohler ganz spannende Sachen dazu zu sagen. Ich erzähle dir dann davon.
Nein, das will ich jetzt gerade wissen.
Also, so wie ich den Wohler verstanden habe, ist es ja ein Dilemma. Also, man kann unterscheiden, also wenn ein Anwalt null Zweifel hat an der Echtheit von der Urkunde, es ist aber falsch, kein Problem.
Logisch.
Wenn er Zweifel hat, aber keine Gewissheit, dass die Urkunde gefälscht oder verfälscht ist, ist die eine Variante. Darf es auch ist die eine Variante. Und die andere Variante ist, er hat absolute Gewissheit, dass es gefälscht ist. Wenn es lange, dass es sich strafbar macht, bei Zweifel an der Echtheit von der Urkunde, dann wäre ja eigentlich Verteidigung gar nicht mehr möglich. Da kann man entlastende Beweismittel nicht mehr einbringen. Dann ist man komplett beschränkt in seinen Möglichkeiten. Wenn es eine strafbare Handlung sein soll, Urkunden einzureichen, wo man Gewissheit hat, sie sind gefälscht, dann würde einem ja nichts anderes übrig bleiben, dass der Klient oder die Klientin selber die Urkunden einreicht. Straflose Selbstbegünstigung. Und du selber darfst nicht. Schönes Zeichen an die Staatsanwaltschaft. Aha, der Klient reicht sie, die ist sicher gefälscht.
Und das heißt, haben wir ja bei
der Unterschied
das können wir nicht machen. Ja, finde ich auch, weil auch bei der Geldwäscherei, in dem Moment, wo wir Leute, die vermögend sind, einen Antrag stellen, wir brauchen einen Amtlichen, dann geben wir ja indirekt zu verstehen, dass wir auch nicht ganz sicher sind, dass das Geld aus legalen Quellen sind. Also auch das ist ja ein riesen Drahtseilakt. Jetzt in meinem Fall ist jetzt nicht das Problem, dass ich gedacht habe, ich könnte mich strafbar machen. Und darum habe ich den Vertrag nicht eingereicht. Sondern ich habe gewusst, das ist ein Kantengänger mit Landesverweisung und einer bedingten Strafe. Und dann habe ich gedacht, wenn wir jetzt das Dokument einreichen und es ist eine Fälschung, dann haben wir noch eine Urkundenfälschung, dann haben wir noch irgendein Rechtspflegedelikt. Und dann sind sie so richtig stickig und dann rühren sie erst recht aus dem Land. Also ich habe aus taktischen Gründen gesagt, hey, lieber den Spatz in der Hand als du auf dem Dach und das große Risiko gehen. Und ich habe für die Wahrscheinlichkeit für gering angeschaut, dass das wirklich zu einem Freispruch führt, weil es irgendwie das Beweismittel zu perfekt war und zu spät gekommen ist.
Ja, ich finde, komm, wir machen doch nächstes Mal noch wirklich Begünstigung durch. Ich finde, das ist für die Anwältin und für den Anwalt echt ein Nutzen, wenn man das einmal noch ein bisschen genauer anschaut. Und dann machen wir nachher weiter in der Stehbuch-Kommentierung.
Okay, tönt nach einem guten Plan.
Gut. Wünsche dir einen schönen Freitag.
Also,
mach's gut.
Tschüss.
Ciao, ciao.